Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute sind wir ganz weit oben im BMVG, nämlich bei der Stellvertreterin des Generalinspekteurs, Frau Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling, die höchste Frau in der Bundeswehr, vom Dienstgrad her und auch ansonsten lange dabei in der Truppe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung und die Gelegenheit, dass wir uns heute unterhalten können.
Ja, steigen wir gleich ein. Unser Hintergrund ist ja, die Kreilentscheidung hat Geburtstag sozusagen und auch vor allem die Tatsache, dass Frauen nun alle Laufbahnen in der Bundeswehr offen standen ab 2001, ab 2. Januar. Sie sind schon eher dabei gewesen. Gleich die erste Frage so zum Einstieg, wenn Sie auf Kindheit, Schulzeit und frühere berufliche Stationen zurückblicken. Was waren also Ihre Vorbilder?
Also ich war nie ein Mensch, der sich konkrete Personen als Vorbild bewusst gewählt hat. Also natürlich findet man manche Menschen beeindruckender als andere und denkt dann, oh, so wäre ich auch gerne und das würde ich auch gerne können. Ich habe mich immer an Leuten orientiert, wo ich eben dachte, Mensch, da ist jemand, der hat richtig Ahnung von dem, was er tut, kennt sich aus, steht für irgendetwas, will irgendetwas bewegen, bewegt auch tatsächlich irgendetwas. Das waren sicherlich Menschen, die mir ein Vorbild waren, ohne dass ich sie jetzt tatsächlich benennen kann.
Das ist in der Tat immer unterschiedlich, klar. Also Vorbilder, wer kann das sein? Kann auch der Großvater sein, der Vater, die Mutter, im besten Falle alle die Dinger.
Ja, das Thema Netzwerke, in denen sich Mitglieder austauschen, unterstützen, fördern können. Wie sehen Sie das? Wie haben Sie das erlebt? Hätten Sie sich da auch mehr Netzwerke gerade vielleicht auch für Frauen untereinander gewünscht?
Das ist eine schwierige Frage und da ist meine Antwort sicherlich sehr differenziert. Also wenn ich zu Frauen spreche, und insofern bin ich auch total dankbar, dass wir hier gemischt sprechen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Frauen immer über Frauen unterhalten. Und das ist ein bisschen das Risiko bei Frauennetzwerken. Also man ist sich dann auch sehr schnell einig, was vielleicht bei den Männern mal nicht richtig läuft und kann sich darüber auch trefflich amüsieren, aber das löst ja das Problem nicht. Also Frauen sind dann erfolgreich, wenn sie sich mit Männern vernetzen. Und Männer sind erfolgreicher, wenn sie sich mit Frauen vernetzen. Und das müssen wir halt selbstverständlicher machen, als es das aktuell ist. Und mit Blick auf die Frage nach Netzwerken, wo sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und auch beim Fortkommen unterstützen, auch da gilt für mich zumindest, mir ging es immer darum, dass man gemeinsam an irgendeinem Ziel oder Ergebnis arbeitet. Also das Netzwerk besteht hoffentlich nicht nur aus Menschen, die sich umeinander kümmern, sondern die eben gemeinsam für eine Sache stehen und da auch was bewegen. Und so lege ich auch mein Netzwerken an. Also mir geht es um Menschen, bei denen am Ende ein Ergebnis rauskommt und dann engagiert man sich auch füreinander und passt auch füreinander auf. Das ist natürlich wichtig, aber immer mit einem inhaltlichen Ziel vor Augen. Also nicht dabei sein ist alles, sondern es muss auch abgeliefert werden. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Also nicht nur die Coalition of the Willing, sondern eben vor allem auch die der Capable. Und dann gerne Frauen und Männer natürlich.
Das hört man doch gerne in der unterschiedlichen Rolle. Wir hatten eben das Thema Vorbilder. Sie sind heute als höchstrangige Soldatin der Bundeswehr sichtbar in einer Führungsrolle. Wann haben Sie selbst erstmals bewusst gespürt, jetzt bin ich auch ein Vorbild? Und welche Verantwortung würden Sie daraus ableiten? Zum Beispiel beim Thema Nachwuchsgewinnung und der Begleitung junger Soldatinnen und Soldaten.
Auch das ist so ein typisches Frauenthema. Es gibt ja auch ein Buch einer Autorin, der ersten Aufsichtsrätinnen, die mal geschrieben hat, also Fragen, die eben nur Frauen gestellt werden und Männer nicht, dazu gehört diese. Aber praktisch ist es tatsächlich so, dass man das ist und das muss man irgendwann für sich akzeptieren. So richtig klar geworden ist mir das wahrscheinlich erst mit der Beförderung zum Generalarzt, auch wenn es das vorher in Ansätzen auch schon war. Was ich immer gemacht habe, wenn sich die Möglichkeit gegeben hat, auch klarzumachen, dass ich eben Soldatin und Mutter bin, dass ich auch Kinder habe und dass das auch funktioniert hat. Und damit auch versucht, vielleicht auch jungen Kameradinnen und jungen Kameraden ein Vorbild zu sein, dass wenn man eben auch ein Privatleben haben darf und da auch, auch eine Rolle hat, über die man auch sprechen darf.
Finde ich einen guten Ansatz. Was macht ein Vorbild aus Ihrer Sicht in erster Linie? Wie muss das sein, ein Vorbild?
Na, das muss halt jemand sein, der, also idealerweise, wo andere Leute sagen, ich möchte auch so sein, also wo irgendetwas dabei ist, wo man sagt, okay, das gibt mir ein Beispiel, das ermutigt mich, vielleicht den gleichen Weg zu gehen oder das kann man so machen. Also ich habe zum Beispiel eine weibliche Vorgesetzte gehabt, die eben, als sie dann Mutter wurde, das auf eine bestimmte Art geregelt und organisiert hat. Und genau so habe ich es später auch gemacht. Also das war für mich dann der Weg, okay, so kann man das machen und so kann das klappen. Und das habe ich für mich, da war sie mit Sicherheit für mich an der Stelle ein Vorbild. Und insofern, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es etwas gibt, dem man so ein bisschen, wo man sagt, okay, das wäre auch mein Weg und den gucke ich mir da jetzt ab.
Ja, Frauen sind seit 1975 Teil der Streitkräfte. Seit 2001 stehen ihnen eben nach der Kreil-Entscheidung alle Laufbahnen offen. Der Anteil beträgt heute so knapp 14%. Wie lang ist der Weg noch, bis es vielleicht 25% sind?
Vermutlich dauert er noch ein bisschen, weil ehrlicherweise auch die Streitkräfte, und da gucke ich jetzt so auf die verbündeten Nationen, die Frauen schon immer zugelassen haben für alle Laufbahnen oder auch länger schon als wir, auch noch keine 25% erreicht haben. Es gibt ehrlicherweise noch keine Nation, wo es tatsächlich über 20% geht, trotz aller Bemühungen. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, in 5 Jahren haben wir das geschafft. Aber wir sind inzwischen auch über 25.000 Soldatinnen. Also man darf halt nicht nur die Quote im Blick haben, sondern man muss auch die absoluten Zahlen sehen. Und das ist mir wichtig, quasi den Mehrwert, den die Frauen dann in ihrer jeweiligen Position, in ihrer Einheit, in ihrem Zuggruppe, Kompanie, wie auch immer, Bataillon haben oder auch auf der Ämter- und höhere Kommandoebene und hier im BMVG, dass man diesen Mehrwert irgendwie klarer erkennt und identifiziert. Und dann werden wir auch weitere Schritte machen. Also ich glaube, es gibt ja diese wissenschaftliche Theorie, dass so 30% so eine kritische Masse darstellt, ab der dann quasi Gruppen nicht mehr in der Minderheit sind, sondern tatsächlich als auf Augenhöhe Beteiligte wahrgenommen werden. Die haben wir absehbar noch nicht und deswegen sind natürlich auch Maßnahmen von Frauenförderung auch weiterhin geboten, ob das eben Mentoring-Programme sind, Coaching-Programme oder spezielle Angebote, die wir den Damen dann da machen.
Stichwort neuer Wehrdienst ist ja auch Ihr Bereich sozusagen. Seit 1. Januar haben wir ihn. Ist da die neue Struktur, die neue Form dieses neuen Wehrdienstes, auch mit besserer Bezahlung und all diesen Dingen, die damit einhergehen, Musterung kommt dazu, Verpflichtende, alles, was wir haben jetzt, ist das eher eine Chance oder eine Herausforderung für die Gewinnung weiblicher Bewerberinnen?
Da bin ich total gespannt. Also wir haben ja unterschiedliche Rahmenbedingungen. Die Männer müssen den Fragebogen ausfüllen, die Frauen können. So, habe ich eine persönliche Meinung auch dazu, ob es nicht trotzdem einen deutlich höheren Frauenanteil als in der Vergangenheit gibt, die sich dadurch dann dennoch damit auch ernsthaft auseinandersetzen. Das sind so ein bisschen unsere Erkenntnisse aus der Personalgewinnung immer schon gewesen, dass Frauen grundsätzlich genauer wissen, was sie wollen und sich auch besser informiert haben und auch stärker nachfragen, was bestimmte Dinge denn bedeuten. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt darauf, wie die Rücklaufquoten sind. Wir kennen noch keine oder ich kenne noch keine und kann es deswegen noch nicht sagen. Aber es ist natürlich auch eine Chance, ja, weil natürlich sich auch Frauen jetzt eben noch mal mehr damit intensiver auseinandersetzen, sich vielleicht eben auch intensiver informieren. Und wir ja auch in der Personalwerbung auch versuchen, Frauen auch in den unterschiedlichsten Rollen sichtbar zu machen und zu zeigen, was man in der Bundeswehr alles machen kann, was man in den Streitkräften alles machen kann. Und dann werden wir sehen, wo wir da nochmal nachsteuern müssen.
Dass Frauen eher wissen, was sie wollen, kann ich bestätigen. Von meiner Tochter, aber auch aus der Zeit des Abiturs. Die Mitschülerinnen wussten schon ganz genau, was sie wollten. Ich war froh, dass sie Bundeswehr kam, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ja, Vereinbarkeit von Familie und Dienst in Zeiten von LVBV, das ist das große Thema, keine Frage. Dahin gehen wir zurück, dahin müssen wir zurück mit der Bundeswehr. Wird im Zuge dessen weiter danach gestrebt, Verbesserungen vorzunehmen? Soll der Status quo gehalten werden, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Familie und Dienst angeht? Oder müssen sich Soldaten mit Familien, also auch Soldatinnen mit Familien, mittelfristig auf Einschnitte gefasst machen? Also geht das dann alles nicht mehr so, wie es vielleicht in Friedenszeiten oder in friedlicheren Zeiten ging?
Also was mich an der Diskussion vor allem stört, ist, dass sie immer so prominent geführt wird, denn ehrlicherweise ist es quantitativ nicht das Problem. Also dadurch, dass der Frauenanteil noch nicht so ist, wie er ist und auch der Anteil von Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel in Teilzeit, gar nicht so groß ist, insgesamt auf die gesamte Bundeswehr geguckt, wie wir immer denken, haben wir zwar Herausforderungen in spezifischen Bereichen, also Sanitätsdienst, klar, weil dort der Frauenanteil sehr hoch ist, aber im Heer zum Beispiel haben wir kein Problem. Wenn ich mir dafür dann angucke, bei wie vielen Soldaten wir uns Gedanken um deren körperliche Leistungsfähigkeit machen müssen, dann sage ich, ist das Problem eins, was größere Auswirkungen hat und was deswegen jetzt vorrangig auch und ernsthafter gelöst werden sollte. Trotzdem, um jetzt hier nicht auszuweichen, natürlich ist das eine Herausforderung. Die Bundeswehr hat in den vergangenen 15 Jahren eine Menge unternommen, um Vereinbarkeit Familie und Dienst besser möglich zu machen und zu unterstützen. Natürlich durch Unterstützung auch bei Betreuungsmöglichkeiten, durch Schaffung von Kita-Plätzen, von Belegrechten, durch angepasste Dienstzeiten. Ich selber war aber 1976 schon in einem Bundeswehrkindergarten. Also insofern, das Thema ist nicht ganz neu. Und ich selber habe aber auch erlebt, dass zum Beispiel Angebote in der Kinderbetreuung, zum Beispiel am Bundeswehrkrankenhaus Westerstede, was ich leiten durfte, nicht so angenommen worden sind, wie sie bereitgestellt wurden. Und am Ende des Tages, und das ist halt auch das, was wir den Familien sagen, muss jede Familie für sich selber den Weg finden, wie es organisiert wird.
Und sehr individuell so ein Weg. Ne?
Eben, also es muss auch jede Familie für sich entscheiden. Und mein Herz blutet halt immer dann, wenn, und das passiert eben dummerweise auch leider noch durch klassische Rollenverteilungen in den Familien, die Soldatin irgendwelche Dinge nicht macht, die sie machen könnte, ob das jetzt berufliche Weiterqualifizierung ist oder andere Dinge, weil der Soldat, Vater des gemeinsamen Kindes, eben nicht bereit ist, zum Beispiel in Homeoffice zu gehen oder die Dienstarbeitszeit ein bisschen zu reduzieren, obwohl der Dienstherr und die Vorgesetzten vor Ort das möglich machen würden und proaktiv anbieten. Also da ist halt auch gesellschaftlich immer noch ein bisschen Weg zu gehen und die Bundeswehr sollte halt die Rahmenbedingungen schaffen, um Dinge zu ermöglichen. Und das wird sie auch weiterhin tun.
Also ein bisschen Appell an die Kameraden in dem Fall, seid zeitgemäßer vielleicht.
Ja, und wenn deine Frau eine Chance hat, dann unterstütze sie dabei. Und wenn das bedeutet, dass du das Kind nachmittags aus der Kita abholst,
sollte das drin sein.
Dann sollte das drin sein, ja genau.
Ja, ihr Thema ist auch die Reserve. Welche Rolle würden Sie Frauen da zukommen lassen am liebsten? Denn die Struktur mehr Frauen in der Truppe soll sich ja auch da abbilden letztlich. Muss sich ja auch.
Ja, also wir sind ja insgesamt gerade dabei, eine neue Strategie der Reserve zu schreiben, in der quasi die Reserve zu einem vollständigen Bestandteil der Streitkräfte wird, den wir auch bei Ausrüstung, bei Infrastruktur vollständig mitdenken, bei den militärischen Planungen mitdenken. Es wird Aufgabenanteile geben, die nur die Reserve macht. Sehr viel im Rahmen der Drehscheibe Deutschland wird ausschließlich durch die Reserve erfolgen. Und es wird auch ganz klassische Truppenteile geben, die eben nicht aktive Kompanien oder Bataillone sind. Also das müssen wir insgesamt neu denken. Und dann können wir dabei nicht auf die Potenziale von Frauen verzichten. Auch da müssen wir auch noch mal genau reingucken, was sind denn die Gründe, warum Frauen sich vielleicht in der Reserve in der Vergangenheit nicht so stark engagiert haben und müssen dann halt an den Rahmenbedingungen feilen. Das werden wir mit verschiedenen Dingen, also nicht nur gesetzlich, da wird es ja ein Gesetz zur Stärkung der Reserve geben, sondern auch mit untergesetzlichen Maßnahmen, also dem, was wir auf Verordnungs- oder Erlasswege regeln können, noch mal angehen, weil mir das schon wichtig ist, dass wir dort natürlich die Potenziale der ausscheidenden Soldatinnen und Soldaten, aber auch der Ungedienten zum Beispiel, eben nicht ungenutzt lassen.
Das wäre schade. So viel Kompetenz würde dann verloren gehen, natürlich. Ja, immer wieder ein Thema in der öffentlichen Diskussion, wenn es um Gleichberechtigung geht, um Gleichstellung. Frauen müssen, so heißt es immer wieder, viel mehr leisten, um Anerkennung, um die Form der Anerkennung und das Maß zu erlangen, die Männern naturgemäß gewährt würde, so heißt es. Ich zitiere ja nur. Ist das noch so in diesem Jahr 2026 oder ist das eigentlich eine Diskussion von gestern?
Ja, also allein, dass wir jetzt drüber sprechen, zeigt ja, dass die Diskussion immer noch da ist. Ist aber auch eben eine, die mich halt stört. Also das sind halt Fragen, die wir uns bei den Männern eben oftmals gar nicht stellen. Und ja, das gehört dann vielleicht auch in diese Kategorie Unconscious Bias, man bei Frauen manchmal eben Dinge wie auch fachliche Eignung stärker hinterfragt, als das bei Männern der Fall ist. Und deswegen immer dieser Rechtfertigungsdruck entsteht. Also so richtige Normalität haben wir, glaube ich, erst, wenn es tatsächlich gleichermaßen bewertet wird. Und das ist noch nicht der Fall. Aber es ist auf der anderen Seite auch nichts, dem man nicht begegnen kann. Also wir wissen ja um diese Mechanismen und dann muss man eben geschickte Wege finden, um damit auch gut umzugehen und die so ein bisschen auch auszukontern. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es auch nichts, also nicht nur nutzt, dass man darüber Bescheid weiß, man macht es dann trotzdem weiter. Ich habe selber mich auch dabei erwischt, wenn ich als zum Beispiel eben als Kommandeurin des Bundeswehrkrankenhauses Soldatinnen vor mir sitzen hatte, die dann mit kleinen Kindern in der Familie waren und ich dann die natürlich gefragt habe, wie sie denn das jetzt mit der Vereinbarkeit machen, während ich die jungen Väter dann gefragt habe, wenn ich mich selber daran erinnert habe. Und das sind so genau diese klassischen Geschichten, auf die man da achten muss, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir bei Frauen andere Maßstäbe anlegen.
Sie haben es ja erfolgreich geschafft, das alles zu überwinden, persönlich am Ende. Ja, Stichwort Wehrdienst für Frauen noch freiwillig. Wenn Sie junge Frauen heute motivieren wollten, müssten sich für den Dienst in unseren Streitkräften zu entscheiden, was wären so Ihre drei stärksten Argumente, wo Sie sagen, das sind die Dinge, die zählen, wenn ihr das wollt?
Naja, es gibt ja so Sprüche, so nach dem Motto, wenn du möchtest, dass etwas erledigt wird, dann bitte eine Frau, es zu tun. Den anderen Teil des Spruchs lasse ich jetzt einfach weg. Aber das, also ich sag mal, für viele Frauen, die ich kenne, die sehr zupackend sind, die sehr pragmatisch sind, die irgendwie das Leben organisieren wollen, bietet die Bundeswehr echt 1000 Möglichkeiten. Also man kann Verantwortung übernehmen, man kann gestalten und man entfaltet damit eben auch eine Wirkung und einen Effekt. Und das ist natürlich jetzt auch gerade in der Phase, in der wir uns mit den Streitkräften befinden. Und wie immer in Umbruchprozessen neigen wir ja in Deutschland dazu, das alles eher sorgenvoll und schlecht gelaunt zu machen, statt so die Chancen darin zu sehen, so oh Gott, wir müssen jetzt wachsen. Also jahrzehntelang waren wir in der Situation, oh Gott, wir müssen schrumpfen. Das ist ja nachvollziehbar. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Dann machen wir uns aber auch die ganze Zeit Sorgen über die Sachen, die schwierig sind oder die nicht gut funktionieren oder was vielleicht auch schief gehen könnte. Das ist eine tolle Zeit, wo man, und ich will das nicht in irgendeiner Form schönzeichnen und schönreden, es ist eine tolle, aber eben auch schwierige Zeit für vielleicht die ganze Welt, in jedem Fall aber für Westeuropa, aber in der kann man wirklich einen gewichtigen Beitrag leisten als Staatsbürgerin. Und das bleibt immer dabei. Der Dienst in der Bundeswehr ist kein Job wie jeder andere, sondern es ist eine ganz andere Art von Aufgabe. Und ich glaube aber, dass es vom Wesenskern her eben sehr viele Frauen anspricht.
Ja, freiwilliger Wehrdienst oder Wehrpflicht, noch ist alles freiwillig. Wie sehen Sie es persönlich? Ich weiß, eine politische Frage.
Stimmt. Deswegen kann ich der politischen Diskussion, ich will jetzt nicht sagen, nicht vorgreifen, sie aber auch nicht wiederholen oder nachvollziehen. Ich sag mal so, als Vorgesetzte, die ich ja auch bin, arbeitet man immer lieber mit motivierten Freiwilligen. So. Und auch da muss man sich, ich habe ja den Grundwehrdienst oder die Zeit des Grundwehrdienstes noch erlebt, im Wesentlichen dann aber auch als Vorgesetzte natürlich. Da war immer der Donnerstagabend irgendwie ganz schwierig, weil dann offensichtlich sonst was raus musste und wir am nächsten Morgen dann entweder disziplinare Ermittlungen verletzte oder andere Dinge zu beklagen hatten. Also es war ja auch nicht nur schön mit den Grundwehrdienstleistenden. Und ich habe als Tropenärztin ja auch erlebt, dass geschlossen die Züge bei mir morgens vorm Behandlungszimmer standen, weil irgendwie Außendienst oder Geländeausbildung angesetzt war. Das geht schon besser, wenn man motivierte Freiwillige hat. So. Und solange wir das können, dann sollten wir es auch damit versuchen. Und ehrlicherweise, und das ist ja die zweite Seite der Medaille, muss ja auch die Aufnahmebereitschaft der Streitkräfte mit Blick auf Ausbildungskapazitäten bei gleichzeitiger Wahrung der Einsatzbereitschaft bestehen bleiben. Und insofern gucken wir jetzt mal, inwieweit wir unsere bisherigen Ziele auch erreichen. Und dann muss man halt andernfalls neu nachdenken.
Das Beispiel, was Sie eben brachten mit dem Donnerstag, hier erinnere mich Grundwehrdienst 87 bis 88, der Batteriechef hatte eine Durchschlageübung angesetzt. Beim ersten Mal ging es nicht so gut, beim zweiten Mal die neue. Da haben sich auch sehr viele krank gemeldet.
Ja, also das war, man musste nicht auf den Dienstplan gucken. Man guckte einfach die Krankenmeldescheine morgens durch und wusste, welche Kompanie geht heute raus. Und dann mit den absonderlichsten Beschwerden, die man dann davor gefunden hat.
Ja.
Ja, wenn Wehrpflicht oder auch eine Dienstpflicht, dann auch für Frauen? Oder wie sehen Sie das?
Ja, was soll ich als Soldatin anderes sagen? Natürlich würden Frauen auch als Wehrpflichtige oder natürlich auch in einem allgemeinen Gesellschaftsjahr tolle Aufgaben für die Gesellschaft übernehmen in den Streitkräften und außerhalb. Ich sehe aber halt auch die Gegenargumente. Und solange wir auch immer noch eine systematische oder vielleicht nicht systematisch, aber systemische Benachteiligung von Frauen haben, vor allem in der Privatwirtschaft, Stichwort Equal Pay, verdienen halt für den gleichen Job weniger, dann muss man sich halt überlegen, was man auch noch an Verpflichtungen da drauf schlägt. Das ist jetzt nichts, was wir aus den Streitkräften beeinflussen können, aber worüber ich mir als Bürgerin natürlich genauso Gedanken mache.
Völlig klar. Ja, kommen wir zum Bundeswehrverband zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt. Sie sind lange Mitglied. Wir haben inzwischen mehr als 208.000 Mitglieder sogar. Es wächst auf wie die Bundeswehr. Wir haben uns mehrfach, also der Verband natürlich, nicht ich persönlich, für mehr Möglichkeiten für Frauen eingesetzt, bis hin zur Kral-Entscheidung im Jahr 2000, auch vorher schon. Was wünschen Sie Ihrem Verband, der nämlich dieses Jahr auch 70 wird, ein bisschen später als die Bundeswehr? Das erklärt sich aus der Geschichte, aber wir feiern auch unseren 70. jetzt im Juli. Was wünschen Sie also Ihrem DBWV?
Also ich gratuliere dem Verband vor allem zu der starken Position, die er hat. Also man muss schon sagen, man kämpft besser gemeinsam mit dem Verband als gegen ihn. Da ich beides schon ausprobiert habe, weiß ich, wovon ich spreche.
Sie erwähnen das bei der Hauptversammlung.
Ja, ist auch so. Und es wird auch Themen geben, da werden wir uns nie einig werden, weil halt einfach die Interessenlagen unterschiedlich sind. Das ist aber ja auch in Ordnung. Ich habe ja auch jahrelang gesagt, ich muss nicht Mitglied im Verband sein, weil ich eben meine Verpflichtung auf der Amtsseite gesehen habe, auch Dinge für Menschen in der Bundeswehr gut zu organisieren, damit sie eben ihren Auftrag motiviert und engagiert auch ausüben. Aber der Verband hat zweifellos sich wirklich eine starke Position, weiß ich gar nicht, ob er kämpft, aber auf jeden Fall hat er sie. Gegner gibt es ja nicht so richtig viele, deswegen kann ich das nicht bewerten. Mit Blick auf das Thema Gleichberechtigung bleibe ich bei dem, was ich auch bei der Hauptversammlung gesagt habe. Da geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Also auch innerhalb der Verbandsstrukturen und gerade bei den Strukturen der Funktionäre, das ist halt schon wichtig, dass da eben auch alle Gruppen in der Bundeswehr, ob das Dienstgrade Laufbahngruppen oder eben auch Frauen und Männer, angemessen abgebildet werden. Und inhaltlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt gerade beim Thema Frauen uns mal lösen von dieser reinen Personaler-Betrachtung, also Anteile, Einstellungen, Bindung, Unvereinbarkeit von Familie und Dienst, weil wir auf NATO-Ebene ja sehen, dass quasi auch andere Themen in den Vordergrund rücken. Also das Thema Frauengesundheit ist so ein Thema, aber natürlich auch Ausrüstung für Soldatinnen. Ich glaube, unser Staatssekretär Hilmer hat letztes Jahr bei den Peacekeeping Ministerials hier der Vereinten Nationen hat er auch Schutzwesten für Frauen an, ich weiß nicht genau, afrikanische oder asiatische Soldatinnen ausgegeben. Wir haben sowas nicht. Genauso wie das Thema Griffstücke für Handwaffen, Helme und so weiter eigentlich auch ein Thema ist, bis hin halt zu der Frage, wie setze ich denn Frauen in den Streitkräften so bestmöglich ein, dass sie halt im Sinne der Auftragserfüllung auch einen Mehrwert stiften. Und das sind Fragen, mit denen wir uns in der Bundeswehr leider noch gar nicht so intensiv beschäftigt haben. Und da würde ich mich freuen, wenn auch der Verband das nach der rauschenden Geburtstagsfeier im Zweifelsfall in dem Sinne mitbegleitet.
Wir versprechen großes Engagement.
Das ist gut.
An der Stelle. Ja, wirklich zu guter Letzt und zum Finale. Was wollen Sie persönlich erreicht haben, wenn Sie eines fernen Tages, ein paar Jahre liegen ja noch vor Ihnen, auf Ihre Zeit im Dienst für Deutschland und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zurückblicken? Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ist aber so gemeint. Deswegen machen Sie den Dienst ja auch.
Ja, ich glaube, eine der Anekdoten aus meinem Leben, die ich noch nicht so häufig erzählt habe, die mich aber sehr geprägt haben, war, dass man mir in meinem Bewerbungsgespräch oder Prüfgespräch an der damaligen Offizierbewerberprüfezentrale einen Satz vorgelesen hat. Und der lautete sinngemäß, jeder muss seinen Beitrag zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung leisten. Und dann hat man mich gefragt, von wem denn dieser Satz stammt. Oh, und dann habe ich dann überlegt, keine Ahnung, Genscher, Kohl, irgendjemand wird es gewesen sein, wusste es aber nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, bist du ehrlich und sagst, du weiß ich nicht. Sagt der Prüfer vor mir, der stammt aus Ihrem Bewerbungsschreiben. War jetzt
das ist ja klasse.
Nicht die beste Situation.
Zahnlos war es nicht.
Und dann hat er gesagt, wenn ich mich schon nicht daran erinnern kann, wenigstens erklären könnte, was ich damit meine. Und dann habe ich es erklärt und habe es dann offensichtlich so hinreichend erklärt, dass man mich dann eingestellt hat. Ich habe halt jetzt den Eindruck, dass wir wieder an diesem Punkt stehen. Und zwar mehr als damals in meinem Bewerbungsgespräch, dass es tatsächlich erforderlich ist. Und dass mein persönlicher Beitrag eben sein soll. Und ich habe jetzt die privilegierte Möglichkeit, auf der Position, auf der ich bin, damit maßgeblich mitzuwirken und sehe mich auch in der Verantwortung, dass wir eben eine einsatzbereite Bundeswehr haben, die in der Größe, Struktur, personellen, aber auch materiellen Ausstattung in der Lage ist, ihren Auftrag zu erfüllen. Und der Auftrag ist eben, unser Land zu schützen, Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und das meine ich halt genauso ernst, wie ich das jetzt sage, gerade aus der Münchner Sicherheitskonferenz kommend, und auch dort die Atmosphäre wahrgenommen zu haben und gut zugehört haben bei dem, was dort gesagt wurde, und eben sehe, dass halt der Bundeswehr und auch unserem Land eben eine andere Rolle zukommt als in den vergangenen Jahrzehnten. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt hinterher was übrig, was zumindest deutlich macht, dass ich daran mitgewirkt habe, dass es so gut wie möglich klappt.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns jederzeit wieder.
Ja, vielen Dank, ich mich auch. Und wünsche ich auf jeden Fall auch noch schöne Vorbereitungen für den 70. Geburtstag. Freue mich, dass Sie sich jetzt auch mit dem Thema 25 Jahre Keil-Entscheidung auch nochmal inhaltlich auseinandersetzen, weil das wird ja auch nochmal einen Impuls in und außerhalb der Bundeswehr geben.
Dankeschön. Auf jeden Fall. Vielen Dank.